Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach so einem Thema und Vortrag, das war gut, das war sehr gut. Freue ich mich, immer wieder zu Gott zurückkehren zu dürfen. Ich kann so zornig werden auch und so, über so viel Dummheit auch manchmal, weil so vieles ist. Und auf der anderen Seite freue ich mich über diese kompakte Zusammenfassung in diesem Vortrag, das war super. Und auch schon vorgestern über dieses heiße Thema mit dem sexuellen Missbrauch. Gott hat dir die Gabe gegeben, das so zu kompakt und doch so vieles da hineinzupacken. Ich würde mich wahrscheinlich sehr verzetteln da drin. Wenn man so ein Thema hört, dann merkt man, man hat gar nichts mehr zu lachen irgendwie. Und da habe ich gedacht, ich erzähle euch ein paar Geschichten, wo man vielleicht auch ein bisschen auch wieder lächeln kann. Ich habe euch die zweite Hälfte des Witzes mit dem Fritz noch nicht erzählt. Der gefragt wurde, wie groß oder wie hoch die Schule ist, und dann eben sagt 1,50. Und die Lehrerin fragt, wie kommst du drauf? Und der daneben sagt, ja, ich bin 1,60 und die Schule geht noch bis daher. Gell? Und die Lehrerin war sehr erbost darüber und bringt ihn hin. Na, gestern war es mal, er ist in der Zwischenzeit gewachsen. Okay. Darauf war die Lehrerin ja sehr erbost und bringt ihn zu dem Direktor hin. Und der Direktor sagt, also solche Spompanadeln, die brauchst du bei uns eben nicht machen. Und also ich muss das übersetzen, diese Fachausdrücke dann. Genau, Spompanadeln ist bei euch auch bekannt. Ja, gut, okay. Kann man deuten. Ja. Sollst du hier bei uns nicht machen, und ich denke, du bist aber ein vernünftiger junger Mann, du wirst das schon irgendwie hinkriegen. Probieren wir es einfach noch einmal. Was schätzt du, wie alt ich bin? Und wer aus der Pistole geschossen kommt? 46. Schaut den Russ an. Stimmt, hey, du machst ja echt gut. Und zur Lehrerin, das ist ein toller Kerl, der macht das schon richtig. Geh zurück wieder. Und so ein Fritz fragt dann, aber wie kommst du so drauf? Und dann noch so genau, 46. Und sagt das Fritz hier, ganz einfach. Bei uns die Straße runter, da wohnt so ein Halbirrer und der ist 23. Sucht er mich oder sucht er mich wieder nicht? Gehen wir wieder raus. Bitte? Damit es endlich wieder läuft. Ja, natürlich. Also es läuft noch nicht, muss ich noch einen erzählen? Also die Tierwelt unterhält sich. In der Therapie gibt es ja auch die Genusstherapie. Und sie sagen, wir möchten das auch ein bisschen nachmachen. Wer von uns kann am meisten genießen? Und jeder bringt dazu vor, was alles genießen kann und wie er das genießen kann. Und unter anderem steht dort auch die Giraffe, die hört sich das alles an mit einem Lächeln. Und irgendwann sagt sie, Kinder, ihr seid ihr Stümper in der Hinsicht. Schaut mich an. Die längste Zunge, halben Meter. Und dann so einen Hals. Was glaubt ihr, wie ich genießen kann? Und dann meint er voll so trocken, naja, und? Hast du schon einmal gespieben? Hast du schon mal erbrochen? So hat alles so seine zwei Seiten. Übrigens, ich bin einer von den Typen, die sich keine Witze merken. Außer man erzählt sie x-mal. Und irgendwann kennen sie dann alle, und dann muss ich mir eine neue holen und dann notiere ich mir hier ein paar Witze, damit ich es auch wirklich hinkriege, so ungefähr. Nicht, dass ihr denkt, ich bin ein Witzelexikon. Bin ich von Natur aus nicht. Ich habe gesagt, ich werde immer wieder so diese Baustelle ansprechen, weil ich weiß aus Vergangenheit, wie auch gerade Eltern immer wieder zu mir gekommen sind, aber auch in Gemeinden sagen, dieser Gedanke von Baustelle, das war mir so hilfreich, einfach hilfreich, lockerer mit manchen zu sein. Auch in Bezug auf Gemeinde, in Bezug auf Familie, auch in Bezug auf Partnerschaft, ein bisschen leichter die Sache anzugehen und doch fröhlich auf der Baustelle weiterzumachen. Und da sind wir eben unterschiedlich, und wir sind und bleiben eben auch ein Stück Baustelle, und trotzdem dürfen wir einem Ideal nachstreben. Das ist okay. Das dürfen wir. Super. Das andere dazu, die Verantwortung auf dieser Baustelle. Ich treffe immer wieder Eltern, die sind sehr, sehr frustriert, wenn bei ihren Kindern nicht das rauskommt, was sie gehofft haben, was durch das, was reingesteckt worden ist, auch automatisch dann rauskommen soll. Also so nach dem Motto eigentlich, ich habe also sehr viel falsch gemacht, denn wenn ich alles richtig gemacht hätte, dann hätte was anders rauskommen müssen. Also das ist nicht so. Erstens, wir machen nicht alles richtig. Garantiert nicht. Bisschen Trost, nicht ganz. Gell? Und das Zweite ist, Erziehung ist nicht alles. Es ist nicht alles. Und ich probiere das manchmal so ein bisschen aufzugliedern, Hilfe, man kann es natürlich viel weiter auffächern. Aber ich möchte einfach mal diese vier Hauptgebiete mal so sagen. Das eine ist, mein Kind kommt mit einem genetischen Abdruck auf die Welt. Und das ist unwahrscheinlich viel drinnen. Und nicht nur von mir. Ja, auch von Oma, Opa, Urgroßvater bis hin zu Adam und Eva, die jetzt fast gesagt. Und diesen genetischen Abdruck unterschätzen wir, ich denke, im ideal christlichen Denkmuster sehr. Sehr. Also wir haben das so lernen müssen und so Lehrgeld zahlen müssen mit unseren Kindern, die wir angenommen hatten, weil wir gedacht haben, wenn sie so klein zu uns kommen, dann können wir sie so prägen und so viel Liebe geben und so viel von Christus geben, da kommen sicher kleine Engel raus. Wir suchen heute noch die Flügelansätze. Komm nicht. Und etwas, was da massiv durchgeschlagen ist, eine Genetik, wo ich nicht gedacht hatte, dass das so durchschlägt. Weil solange sie klein sind, sind sie ja auch noch leichter formbar. Gehen sie uns noch mehr von der Hand. Aber dann werden sie Teenager und Jugendliche. Und ich habe gedacht, wirklich, uns tritt ein Pferd. Da kamen Dinge heraus, die kannten wir nicht. Die kannten die Kinder nicht. Wir haben einen Buben, der hat seinen Vater, der kennt seinen Vater nicht, den hat er nicht gesehen, er kennt ihn nicht. Und vor einem guten Jahr treffe ich seinen Vater in München auf dem Flughafen, hatte ich mal einen Zwischenstopp und dann hatte der Vater doch mal Kontakt mit mir aufgenommen, ob er nicht mit deinem Sohn auch mal irgendwie Kontakt bekommt. Ist ja schön, wenn das wenigstens mal passiert. Leider ist bis heute der Kontakt nicht zustande gekommen, aber ich treffe den Vater am Flughafen und sehe ihn, wie er auf mich zukommt und fange an ihn zum Reden und denke, meine Güte, jetzt verstehe ich vieles. So ein Abklatsch, wirklich, und zwar bis ins Denken hinein, die Art zu denken. Und ich habe vieles revidieren müssen und sagen, okay. In der Genetik ist doch mehr drinnen. Und heute aus einem genetischen Wissenschaft, nicht nur in Bezug auf Vererbung, sondern in Bezug auf Markierungen aus der Vorgeneration, wissen wir, es gibt manches, das wird nicht genetisch in dem Sinne vererbt, im genetischen Code, sondern es wird manches in Markern weitergegeben von einer Generation zur nächsten, das aber in der übernächsten auch verschwindet. Nicht immer, aber kann. Und dann gibt es so Dinge, wo wir sagen, ja, das ist im genetischen Code nicht drinnen, wo kann er das herkriegen? Und doch ist es drinnen, der Lebensstil der Eltern hat eine Markierung, ja, im Erbgut hinterlassen, was das Kind dann doch prägt. Wir sind heute erst sehr am Anfang in dieser Forschung, aber da gibt es hochinteressante Dinge. Gut, das ist nur so ein bisschen nebenbei. Ein Viertel ist Genetik. Ein Viertel ist Erziehung. Ein Viertel ist, also elterliche Erziehung. Ein Viertel ist die ganze Umfeld- und Umwelterziehung. Schule und Peergruppe und was alles da dazu gehört. Und ein Viertel, auf das lege ich Wert, ein Viertel ist die Verantwortung des Kindes, wenn es heranwächst, was es aus den anderen Vierteln macht. Die darf ich ihm auch nicht absprechen. Und bei manchen Kindern gelingt das super und die machen was draus und die machen sogar noch aus Mist einiges und dann wundert man sich fast, was rauskommt. Und andere hatten so gute Voraussetzungen, warum funktioniert das nicht? Weil das Viertel der Eigenverantwortung auch noch da ist. Und wenn wir in dieses Viertel hineingucken, was die Bibel darüber sagt, dann verstehen wir mal auch einiges. Ich sage dieses Bild manchmal, weil es Eltern ein bisschen entlastet auch. Ich möchte einfach Mut machen. Erzieht gut, steckt viel rein, macht euch Überlegungen, powert euch da ein Stück weit aus, das ist gut. Es ist eine gute Basis, dass was gut wird, aber es ist kein Garantieschein. Ja, ist es nicht. Aber es ist eine gute Basis. Und deswegen machen wir uns darüber Gedanken, deswegen seid ihr hier, deswegen sind wir ja auch hier. Aber manchmal hilft es ein bisschen, den Frust loszuwerden, zu wissen, hallo, der Jugendliche, der jetzt hier erwachsen wird, hat eine Eigenverantwortung, jetzt auch mit den Dingen umzugehen, die wir ihm versucht haben zu vermitteln und weiterzugeben und mit dem, was aus seinem Erbgut kommt. Es ist jetzt ein Stück seine Verantwortung. Wir haben mit unserer älter werdenden Tochter dort unwahrscheinliche Reibereien gehabt. Die war so leicht, als Kind zu erziehen eigentlich. So sensibel, da hast du nur hingucken brauchen. So, ah ja, genau. Und es war locker mit ihr, es war schön einfach. Und bis ins Teenageralter auch hinein. Sie war jene, die dann immer kam und auch ihre Kuscheleinheiten noch von mir geholt hat. Aber super. Bis so ein Bursche daherkam. Der Filou des Dorfes. Ja. Und diese eine Tochter, die hat wirklich viele Gaben, auch im sozialen Bereich ein Stück weit, aber sie hat eine Gabe nicht, der Menschenkenntnis. Sie fällt auf nettes, schönes Reden sowas von herein immer wieder. Und wir haben geredet mit ihr darüber und versucht zu zeigen und zu spiegeln und. Und das Einzige, was geholfen hat, die Atmosphäre ist immer angespannter geworden. Wir wollten sie bewahren. Und sie wollte raus. Und das hat sie angefangen hochzuschaukeln. Bis ich irgendwann gemerkt habe, jetzt halt die Klappe. Sie ist zwar noch sehr jung, aber jetzt kommst du an einen Punkt, wo du entweder versuchst, sie mit Gewalt zu beschützen und die Beziehung ist kaputt, oder du arbeitest wieder neu an der Beziehung und musst sie aber auch loslassen. Wow, das war schwer. Denn sie ist gegangen. Und bei uns ist das ein bisschen komplizierter. Da muss ich die Meldungen machen, Jugendamt, mit den Sozialarbeitern das besprechen. Dann kommt die Rückfrage, ja, wie habt ihr denn sie beeinflusst und wie ist das denn gegangen und. Und ich darf heute einem über 16-Jährigen sowieso nicht mehr verbieten, bei seinem Freund zu schlafen und. Geht das alles dann los und das ist ein bisschen komplizierter dann. Und ich wusste darum. Vielleicht habe ich deswegen auch so stark das auflaufen lassen, weil ich wollte ja uns auch schützen, ja, mich auch schützen. Und irgendwann musste ich sie loslassen und an Gott abgeben. Und ich bin froh, dass ich das noch halbwegs bei Zeiten gemacht habe. Denn bis heute kommt sie. Und die Beziehung ist da. Sie lebt nicht so, wie wir es gerne wünschen. Aber die Beziehung ist da. Und so ganz langsam fängt sie auch unser Wertesystem wieder zu übernehmen an. Ja, das hat, glaube ich, Mark Twain einmal gesagt, dass die Eltern waren ja so furchtbar, als sie 14 war. Das ist grauenhaft und so was von veraltet. Als ich 18 war, wurde es ein bisschen vernünftiger. Und als ich 24 war, waren meine Eltern langsam, sind sie wirklich langsam vernünftig geworden. Das nennt man subjektive Sicht. Erziehen ist ja ganz was Einfaches eigentlich. Ist wirklich einfach. Aber das Resultat dann zu lieben, das ist manchmal schwierig. Kennen wir das? Gerade auch so in Einzelsituationen dann. Man hat gerade alles hineingebuttert. Das Resultat dann zu lieben, was da rauskommt, nicht so einfach. Gut. Ich mache eben nicht alles richtig, nicht alles ist nur gut, aber das Kind hat hier eine Eigenverantwortung und das darf ich auch weitergeben. Ich finde, das Bild ist so, ich fand es wunderschön. Unser Hund hat die Junge bekommen, gleich 10 Stück auf einmal. Nachdem die Kinder mich breit geklopft hatten, ich über mehrere Jahre gesagt habe, nein, kommt nicht in Frage, wir haben genug Junge hier bei uns. Ja? Ich brauche nicht noch diesen Wirbel. Und irgendwann hatten sie mich breit geklopft und ich hatte ihnen immer gesagt, nein, das ist ein reinrassiger Labrador, den wollen wir hier nicht irgendwie irgendwas. Naja, und irgendwann kamen sie drauf, unser Labrador hat einen braunen Vater. Und braune Labradors zu züchten, ist eine ziemliche Kunst. Das ist nicht so ganz einfach und die sind relativ teuer. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, wenn ihr mir einen braunen Papa herbringt, dann bin ich bereit. Und war ein ziemlicher Fehler. Natürlich haben sie einen braunen Labrador aufgetrieben, mit Hilfe meines Mitarbeiters sogar, hinter meinem Rücken. Ich habe ihn nicht entlassen. Hinter meinem Rücken Und dann standen wir da mit 10 kleinen Labradörchen und einer alleinerziehenden Mama. Und dieses Bild hat mich einfach immer wieder erfreut und gedacht, so geht es uns doch auch manchmal, gell? Und dann habe ich gedacht, ja, aber wo lerne ich davor? Es hat einen Vater, der hat ja ein bisschen mehr als 10 Labradörchen noch, sondern der hat ein paar Millionen nicht ganz einfache Kinder. Wie geht denn der damit um? Und der Eberhard hat dann schon gesagt, wir müssen immer wieder zu Gott schauen, wie er mit seiner Familie umgeht. Und da kann man so viel lernen davon. Wie geht denn Gott mit seiner Familie um? So ganz praktisch. Ja. Und wie trägt Gott sein Evangelium in die Familie hinein? Ja, also wir hören ihn jeden Tag predigen zu uns, oder? Hört ihr ihn? In eurer Familie jeden Tag laut in der Früh schon mit Bibelversen zitieren, predigen. Wahrscheinlich seid ihr das selber. Und ich denke, hier kann man so viel lernen in Bezug auf was Gott macht. In seinem Wort, was gibt er uns eigentlich dort weiter? Und eigentlich sind das sehr grundlegende Sachen nur. Er gibt uns Wissen weiter, also Information. Er sagt uns einiges in Bezug auf Training, wie ein Sportler. Das Bild haben wir drinnen. Und Begegnung. Der Anfang vom Hebräerbrief geht eben, nachdem Gott über viele, viele Jahre oft und vielmals geredet hat durch die Propheten. Er hat seinem Volk Wissen weitergegeben, er hat ihnen Informationen weitergegeben, hat ihnen die ganzen Geschichten weitergegeben. All das hat er ihnen weitergegeben. Und dann hat er ihnen auch praktische Anweisungen gegeben zum Training und zum praktischen Dinge einfach zu tun. Aber dann geht es weiter dort, aber am Ende der Zeit, bitte, sandte er seinen Sohn, redete er mittels eigentlich seines Sohnes. Da sind nicht nur die Worte Jesu gemeint, sondern dass er mit dieser Person zu uns gesprochen hat, Begegnung. Das ist immer wieder beim Thema. Und ich ziehe das jetzt einfach immer wieder durch, diese Geschichte, weil ich nicht möchte, dass wir 1000 verschiedene Ideen nur bekommen, sondern vielleicht 2, 3 gute Ideen mitnehmen. Begegnung. Wissensvermittlung gehört natürlich dazu. In Römer, was ist es jetzt, 8, glaube ich. Du bist jetzt so ein Mann ins Lexikon in Bezug. Der Glaube kommt aus dem Wort. 10 ist es. 10 Vers 8, kann das dann so, habe ich es umgekehrt gemacht. Sehr gut. Danke. Einfach Informationen geben. Wir haben viele, viele Kinder- und Jugendfreizeiten gemacht und eine alte Missionarin hat einmal, wo so gejammert wurde, ja, wir haben so wenig Bekehrung und dies und das, hat gesagt, nein, wir erzählen die Geschichten von Jesus, wir erzählen die Gleichnisse, wir erzählen die alten Geschichten aus dem Alten Testament, wir erzählen all das, wir geben ihnen die Information weiter und das Wort Gottes weiter. Das Wort Gottes ist auch Same. Aber Wort Gottes, Same ist nicht nur das Wort Gottes, sondern Same sind auch wir. Und Same ist Gott selbst auch, weil das Wort ist Gott. Und da wird es dann so schwierig, so nicht ganz greifbar für uns. Ich kann es so Gott nicht so hineinsehen. Gell, so. Und dann merken wir, hier geht es um diese Begegnungsbefruchtungsgeschichte, die wir nicht so in der Hand haben, wo wir Kinder nur hinführen können. Jawohl, trainieren wir sie. Na, in der Erziehung, was machen wir denn ganz viel, gell? Ich darf gar nicht laut sagen, ich bin ja ein Blackbox-Therapeut. Also meine Hauptrichtung in der Ausbildung war Verhaltenstherapie. Die ist heute auch ein bisschen anders wie in den 60er Jahren, das muss man auch schon sagen, weil vieles in der kognitiven Therapie jetzt dort auch korrigiert und anders läuft. Aber ich habe ein bisschen auch eben hineingeschaut in die systemische Sache und auch bei Frankl, weil man dort sich sehr vieles auch holen kann. Groß geworden bin ich allerdings auf einer Uni, die absolut freudianisch, feministisch und Alt-68er war in Klagenfurt. Also ich hatte diesen bunten Strauß. Meinem Jahrgang sozusagen waren hauptsächlich Frauen. Es war interessant. Und das Lustige war, gerade bei den feministischen Dingen, ist ein bisschen ein Schwenker jetzt, weil wir da gerade waren, war immer wieder, dass sie mit mir nichts gescheit anfangen konnten. Ich war kein gescheites Feindbild für sie. Ich schlupfte immer wieder durch, weil ich sagte, ich habe überhaupt kein Problem, dass ihr gleichwertig seid. Zu achten. Oder mal ein Geschirrhandtuch in die Hand zu nehmen, ist überhaupt gar kein Problem, ist ja gleichwertig. Und damit war für viele schon, welche Pfanne können wir dann auf den Kopf hauen, so ungefähr. Und sie waren ein bisschen konsterniert. Ja, könnte ich einige Geschichten erzählen. Wissen einfach mal weitergeben, die Information einfach mal weitergeben und dort lassen. Gottes Wort ist ein ganz, ganz toller Same. Und dann trainieren. Wir üben selbstverständlich Sachen ein. Ja? Ich trainiere mit meinen Kindern. Und als Therapeut weiß ich, ungefähr so 21 bis 27 Tage braucht es, wenn ich konsequent bin, eine neue Gewohnheit einzutrainieren, wenn ich dranbleibe. Als Verhaltenstherapeut weiß das nicht. Und natürlich noch besser, wie man das macht. Konditionieren. Immer funktioniert es ja auch nicht so. Aber selbstverständlich tun wir das auch. Aber, und das ist mir jetzt sehr wichtig, im Wissen und im Training ist nicht das Leben. Im Wissen alleine und im Training alleine ist nicht das Leben. Sondern das Leben entsteht aus der Begegnung. Und das hat uns Gott immer wieder gezeigt, auch in der Ehe. Ich kann noch so viel über meine Frau wissen. Ich kann sogar ganz viel wissen über Fortpflanzung. Ja, kann ganz gut aufgeklärt sein. Aber das Wissen alleine bringt kein Kind hervor. Und dieses gleiche Bild und Muster verwendet Gott auch in seinem Wort immer wieder. Sondern die tiefe, tiefe Begegnung. Und deshalb muss es unser Anliegen sein, dass die Kinder Gott begegnen. Wirklich begegnen. Aber die ersten beiden Dinge helfen. Ich erzähle schon eine Geschichte dazu. Ich möchte euch einfach ermutigen, nämlich dort. Ein junger Mann wächst auf in einer gläubigen christlichen Familie, hört das Wort von klein auf. Es wird aber dort wenig drüber wirklich geredet. Es wird sehr viel gelebt. In der Art und Weise, wie man einfach miteinander umgeht. Es war auch in der Zeit nicht so der Stil, wo man das so hinausredete. Das war um die Jahrhundertwende, also 18, 19. Und er hört unwahrscheinlich viel, aber er erlebt sehr viel. Aber er erlebt durch den Ersten Weltkrieg, diesen ganzen Niedergang von Deutschland, ist irrsinnig frustriert, bei meinem adeligen Elternhaus aufgewachsen, und wünscht sich, dass sein Volk wieder stark wird. Und als dann dieser Führer auftritt, ist er Feuer und Flamme. Endlich passiert was. Endlich läuft was wieder. Und ist dem hinterher und begeistert und wirklich dran. Aber der Familienkontakt bleibt, und zwar in erster Linie zu seiner Schwester und zu seinem Schwager. Und dort wird er herzlich immer wieder aufgenommen, obwohl diese zwei mit Hitler überhaupt nichts am Hut haben und für sie es ein Gräuel ist. Es gibt viele Diskussionen deswegen auch. Aber obwohl die so konträr sind, wird dieser junge Mann, der Bruder oder Schwager, immer wieder sehr, sehr herzlich aufgenommen. Und das fasziniert ihn. Aber er macht seine Karriere als Adeliger dort, wird er natürlich ganz schnell in den Offizierstand hinaufgehoben und geht die Treppe natürlich während dem Krieg natürlich ganz schnell hinauf und kommt in den Offiziersstab eben dort hinein und fängt an, Durchblicke zu bekommen, was da alles läuft. Und sieht, wie die ganze Sache den Bach runtergeht. Und schließt sich dem Widerstand an. Und fängt genau das Umgekehrte jetzt. Seine ganzen Fähigkeiten einzusetzen im Widerstand. Und ist im Attentat 20. Juni eben aktiv, absolut drin mit beteiligt. Wird natürlich dann gefasst, verhaftet und zum Tode nach Hängen verurteilt. Und in der Todeszelle begegnet ihm Gott. Und in dieser Todeszelle kann er Dinge niederschreiben und diese Briefe werden hinausgeschmuggelt. Und er bedankt sich bei seiner Familie, die ihm so begegnet ist, dass er, wie er in der Todeszelle sitzt und wirklich Zeit darüber nochmal nachzudenken hat über sein Leben, ihm das einfach so groß wird, dass ihm dort ja eigentlich schon Gott durch diese Menschen begegnet ist. Plus das Wissen, das er von Kleinkind auf bekommen dürfen. Und diese Briefe werden hinausgeschickt und seine junge Frau, zwei Kinder mit der Bitte an diese Familie, bitte achtet jetzt auf meine Frau, dass sie auch diesen Herrn findet. Ich kenne die Geschichte so genau, weil es mein Großonkel ist, Bruder meiner Großmutter. Die Briefe haben wir. Wie Gott das Wissen ist weitergegeben und ein Stück das Training etwas. Und Gott zu seiner Zeit die Begegnung noch schenkt. Das ist Gnade. Grundlage durfte gelegt werden und das dürfen wir legen. Die Begegnung mit Gott ist eine tiefe Gnade. Aber ein Stück sie hinführen können wir, wie wir den Menschen begegnen, wie wir unseren Kindern begegnen, sie anzureizen, diesem Gott möchte ich auch begegnen. Kinder anleiten, das ist so eine 0815 aus einer Gemeindearbeit heraus, wie Kinderarbeit zu geschehen und was alles drin zu sein hat. Kunterbunt gemischt, manchmal, mir klingt das ein bisschen streng manchmal, aber die Bibelverse sind alle dahinter und man kann das so nehmen. Ich gehe auch letztlich alles durch. Wenn wir es aber durchgehen, werden wir sehen, es sind alle drei Dinge eigentlich vorhanden. Das erste, ich möchte das Kind in die Begegnung mit Gott führen. Irgendwo ist das in unseren Konzepten meistens drin, in den Evangelikalen. Wir wollen es trainieren, warne das Kind, das Böse zu meiden und so weiter. Ja? Und dann probieren wir das ja auch. Nicht nur zu warnen, sondern auch zu schützen und. Klar, und zu trainieren. Und dann einfach die biblischen Wahrheiten und Geschichten ihm vermitteln. Also die drei Dinge sind eigentlich immer vorhanden. Und das ist nicht kompliziert. Was ich in dem Zusammenhang anmerken möchte, ist aber, unwahrscheinlich hilfreich für die Praxis, und das wurde schon gesagt, sind dort Rituale. Wenn es kein Ritual ist, mindestens einmal am Tag gemeinsam als Familie vor Gott zu treten und was von ihm zu hören, dann werde ich das ganz schwer sporadisch immer wieder durchsetzen können. Das ist schwierig. Das passt nicht. Aber wenn dort Rituale, auch bei den Festen, Rituale fix sind, dann warten die Kinder drauf. Also unser Weihnachtsfest ist ziemlich rituell, also fast katholisch, hätte ich jetzt fast gesagt, mit einem gewissen Ablauf. Und wehe, ich halte das nicht ein. Ja, dann fühlen die Kinder sich unwohl. Warum? Ja. Es gibt ein Stück Sicherheit, aber gleichzeitig mit diesen Ritualen kann ich immer wieder und beständig Gottes Wort weitergeben. Ein Ritual bei uns zu Hause, welches aus meiner Kindheit noch war, in der Früh wurde einfach die Losung gelesen. Punkt. Ob wir es verstanden haben oder nicht. Sie wurde gelesen. Manchmal hat mein Vater und Mutter noch kurz erklärt, wenn es als Lutherdeutsch dann zu verschraubt war. Ich habe damit in dem Alter überhaupt nichts anfangen können. Aber es war ein Ritual. Es hat mich nicht jetzt wirklich gestört oder sonst was. Die Verse waren ja kurz genug. Gell? Manchmal die Liedverse ein bisschen zu lang und ein bisschen zu komisch. Aber was ich gelernt habe, ist unwahrscheinlich viele Bibelworte. Die waren einfach ein Stück bekannt bei mir, waren normal, wusste ich. Das habe ich ja später gemerkt, wie ich dann in einer höheren Schule Religionsunterricht gehabt habe. In der Volksschule hatten wir das nicht, weil da waren alle katholisch. Und wir waren dann draußen und die Religionslehrer waren immer ganz begeistert. Der kann so viele Verse, der kennt sich aus, der kennt die ganzen Geschichten und. Und das ging einfach durch die Rituale mit hinein. Formt dort Ritual in eurer Familie, wo das Wort Gottes einen stillen Platz hat und einfach weitergegeben wird. Einfach weitergegeben. Gottes Wort ist darüber hinaus, dass das Bild, was dort gegeben wird, ist immer auch das Wasser, das Reinigende. Ja, wir haben das im Alten Testament, dieses große Becken, was vor dem Tempel stand, bevor man ins Heiligtum hineinging, vom Vorhof. Die Priester mussten sich ständig waschen. Und im Neuen Testament haben wir das Wasserbad des Wortes Gottes, heißt es dort, wo wir uns waschen sollen. Das Wasserbad des Wortes Gottes. Weißt du, wenn du dich badest, sagst du ja auch nicht, mal dieses Molekül muss jetzt diesen Dreckbatzen wegtun und dieses Molekül muss den Dreckbatzen wegtun. Das können wir nicht. Oder? Also keiner stand heute in der Dusche, also ich stand heute vor mir, na, früh drunter, ja, haben nicht gedacht, der Wassertropfen geht jetzt hier hin, weil da ist das Dreck und hier, das geht, tun wir nicht. Schumm, drunter. Und deswegen können wir Gottes Wort einfach an den Kindern ein Stück zumachen. Schumm, drunter. Ja, nicht 3 Stunden, ja, dann ist beim Duschen auch die Haut ziemlich weg. Aber eine kurze Zeit. Es reinigt. Es reinigt. Gut, ich verzettel mich ein bisschen. Es gibt, und das, auf das möchte ich schon noch eingehen, weil wir es gerade auch mit Jugendlichen und Teenagern oft zu tun haben, doch auch. Es gibt drei Paradigmenwechsel, die wichtig sind. Wir sind in der Fragestunde kurz angesprochen worden. Ich habe drüben noch dieses Buch noch von Riesman, der das interessanterweise in den 50er Jahren, das Buch gibt es nicht, das ist vergriffen, antiquarisch gibt es vielleicht noch, herausgearbeitet hat und sagt, es hat drei große Zonen eigentlich gegeben in Bezug auf auch Weitergabe und Religiosität, aber auch Politik und so weiter. Und die erste war die traditionsgesteuerte Gesellschaft. Die ging so bis ins hohe Mittelalter hinauf etwa. Da war einfach das, was der Vater gemacht hat, wurde genauso übernommen. Ein Schuster hat seinem Sohn beigebracht, wie man einen Schuh macht. Und wenn der vor 50 Jahren gepasst hat in der Bevölkerung, warum sollte er nicht der nächsten Generation auch passen? Und er hat ihn gleich gemacht. Und das über 100 Jahre ist der gleiche Schuh gemacht worden. Das Haus wurde hunderte von Jahren immer gleich gebaut. Ein Vierkanthof war ein Vierkanthof. Du kamst hinein, da war das und da war das und da war das. Punkt. Kannte sich aus. Warum muss ich das neu konstruieren? Tradition. Es war übernommen. Und so wurde auch der Glaube an Gott übernommen. Gott ist Gott. Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren in dem Sinne. Dem gehörst du, dem hast du zu gehorchen, für ihn hast du da zu sein und zu leben. Punkt. Fertig. Wir haben das heute noch ein bisschen so bei den Russlanddeutschen stark. Und wir denken immer, oh, das ist so altvaterisch und so weiter. Es hat auch was ganz Starkes drinnen. Und dort gibt es Menschen, die haben keine Bekehrungsgeschichte. Die können sich nicht zurückerinnern, wann sie sich bekehrt haben. Sondern bei denen war es von Anfang an, ich habe immer an Gott geglaubt und ich habe auch immer nicht daran gezweifelt, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich Sünden gemacht habe. Das war für sie, sie können sich nicht zurückerinnern, wann sie der ganz bewussten Entscheidung mit Übergabe, Gebet und was weiß ich was alles getroffen haben. Sie haben das traditionell mitgenommen und es geht. Manch großer Prediger, Evangelikaler auch, ist so aufgewachsen, ich sage jetzt keinen Namen. Weil manche Evangelikale sagen, ohne klare Bekehrung kein Christ. Du musst dich bekehren. Mindestens, sage ich es jetzt katholisch, dieses eine gute Werk musst du tun, um gerettet zu werden. Jetzt können wir darüber diskutieren, theologisch. Gell? Ich sage nicht, dass die Entscheidung nicht was Gutes oder Schlechtes drin hat. Ich sage nur, dass die traditionsgesteuerte Gesellschaft hatte auch etwas drinnen, eine Möglichkeit auch, etwas weiter zu vermitteln und etwas hineinzuwachsen, das Gott genauso gesegnet hat. Das nächste war die innengesteuerte Gesellschaft. Gott ist gerecht, das kam plötzlich sehr groß heraus. Wir brauchen Vergebung, klassische Buch dazu, Friede mit Gott. Das war noch so in meiner Zeit ganz stark, die Evangelisation, du musst dich bekehren und du bist mit Gott im Clinch. Ja? Ich habe das ganz gleich erlebt wie du. Ich habe mich bekehrt, weil ich Angst hatte, in die Hölle zu kommen. Punkt, aus. Es war nicht die schlechteste Bekehrung, sage ich, aber es war nicht unbedingt vielleicht auch die beste in unserer heutigen Zeit. Ich würde das heute nicht so in diese Zeit hineinsetzen. Ich glaube, dass es damals von der Zeit her vielleicht für viele gar nicht so schlecht war. Das war auch eine Kriegsgeneration, die herauskam und die vor ganz schwierigen Situationen stand, Tod und Leben ganz oft. Und wo die Angst eine ganz große Rolle gespielt hat, wenn ich kurz vorm Tod stehe. Und die davor auch geprägt waren, dann möchte ich wenigstens noch sicher sein, wohin ich gehe. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber die innengesteuerte, der klassische Vertreter Luther. Ja? Hier stehe ich nur, ich kann nicht anders, auch von seinem Gewissen hat sich immer wieder berufen, auch auf das Wort und auch auf sein Gewissen. Ich bin persönlich vor Gott verantwortlich. Das kennen viele von uns auch noch, gerade in den evangelikalen Gemeinden. Wir haben ein bisschen Tradition oft noch hinter uns, ja, einiges, was wir so übernommen haben. Sehr stark nur dieses Innengesteuerte. Persönliche Verantwortung vor Gott, damit können die meisten von uns auch noch sehr viel anfangen. Ich muss mit Gott ins Reine kommen, in Ordnung kommen. Die heutige Generation ist in erster Linie eine außengesteuerte Generation. Da ist es ganz, ganz wichtig, wie komme ich an? Wo bin ich angenommen? Das Problem hatte ich als Junge noch nicht so sehr, weil ich in einer Familie angenommen war. Aber heute ist dieses Angenommensein ein Riesending. Ich habe schon gesagt, ich habe solche Antennen heute bei den Jugendlichen. Bin ich in? Komme ich an? Habe ich das Richtige an? und. Solche Antennen. Und diese Generation braucht einen Vater, der Ja zu ihnen sagt. Eine Autorität im positiven Sinne, die sagt, ja, ich will dich. Und deswegen habe ich das auch so stark gestresst in meinen vorigen Vorträgen auch schon und in der Predigt und mache es heute auch wieder. Weil das ist das, was heute ganz stark drinnen ist. Bin ich angenommen? Der Gott, der Vater, der mich will, der dich will. Wow, das ist eine Botschaft heute. Komm nach Hause. Es gibt ein Zuhause, ein echtes. Ich weiß schon, dass das Negative auch geprägt oft ist. Ich will gar kein Zuhause mehr, ich will gar keinen Vater mehr, all dieses. Aber wenn ich wieder vor die Augen male ein bisschen, diese Sicherheit von jemandem, der zu dir, der dir in die Augen guckt und sagt, ich will dich. Ich weiß noch eine Diskussion mit einer Studentin, das ist schon eine Weile her, die so sagt, ich bin frei, ich kann tun, was ich will und ich kann mit jedem ins Bett gehen, wer ich will und. Und ich brauche dieses romantische Geschwaf, Sachen, das brauche ich nicht so, hat sie vermittelt. Und dann habe ich einfach nur versucht, ihr so ein bisschen vor die Augen zu malen, wie das eigentlich wäre, wenn da jemand ist, der sagt, du bist für mich was ganz was Exklusives. Ich möchte wirklich, du bist für mich so was Besonderes, dass ich einschließen möchte in mein Leben, dass ich teilen möchte. Und mich so anfange, ein bisschen zu schwärmen von einer wertvollen Beziehung, eigentlich auch von einer Vaterbeziehung. Ich sehe heute noch so ein Stück die Augen. Ja? Wir sind angelegt drauf. Wir verwenden oft die falschen Vokale und die gehen in eine Schublade, wo dann so schnell alles abgeschlossen wird. Deswegen müssen wir dort aufpassen. Aber wir haben diese Paradigmenwechsel und auf den sollten wir Acht geben. Ich empfehle schon das Buch von Riesmann, wenn es noch antiquarisch mal ist. Es ist schon interessant, wie dieser Mann in den Ende der 50er Jahre das so auseinanderdividiert bereits hat, bis hinein in die Politik, Wirtschaft und so weiter. Das wiederhole ich jetzt nicht sehr. Lehre und lebe diese drei Fundamente, die ich da schon gesagt habe, auch dieses Haus, was wir gerade vorhin gehört haben, es zu leben, nicht nur zu lehren. Ich lehre es mit meinem Leben, mit meinen Kindern Werte zu leben. Ich habe nie große Probleme gehabt, gerade so untere Schichten einer Bevölkerung ein Stück wertzuschätzen. Ich denke, das ist vielleicht hochnäsig. Weil ich das von meinen Eltern mitbekommen habe. Was ganz was interessant. Es war bei uns normal, mein Vater und auch meine Mutter haben sich immer wieder gerade um das Schwache gekümmert. Ich weiß heute noch, da gab es eine Oma bei uns im Dorf, die war immer bettlägerig eigentlich, die Oma Czelisnik. Ich kann heute noch einen Namen, weil es ein komischer ist. Und zu Weihnachten haben wir ein Bäumchen gebracht, ein paar Kerzen drauf und hingebracht an dieses Bett. Und ich weiß, das war eine Einzimmerbehausung eigentlich nur. Aber es war normal. Das gehörte dazu. Und das habe ich mitbekommen, diese Wertschätzung meiner Eltern, diesen gegenüber habe ich mitbekommen, die haben das gelebt. Und haben mir das dadurch ein Stück vermittelt. Es ist toll, wenn Eltern das leben und mir ein Stück damit das geben können. Leb deine Werte. Lebe sie. Wertschätze. Lebe deine Grenzen. Lebe Beziehung. Davon haben wir jetzt eine ganze Menge ja schon gehört. Aber ich möchte das noch ein bisschen vertiefen. Das ist übrigens das kleine Mädchen, das so leicht erziehbar war. Ja. Nicht durch das, was du sagst, wirst du hauptsächlich prägen oder erziehen, sondern durch das, wer du bist. Das wissen wir im Kopf schon. Ja, hören wir ja auch oft genug. Das heißt aber, die Erziehung fängt nicht damit an, dass ich ein Kind anfange zu erziehen. Sondern das, was die Claudia letztens so im Zeugnis so gesagt hat, Erziehung ist immer das, dass ich mich erziehen lasse auch, um erziehungsfähig zu werden. Dass ich mich von Gott erziehen lasse, dass ich diese Vaterbeziehung der nachspüre, der nachgehe, wie wir das heute schon gehört haben. Ich finde das so toll, dass das so wiederholt wird, obwohl wir uns ja vorher nicht abgesprochen haben. Gell? Aber das sind so diese Grundsätze, und wenn das so oft wiederholt wird, dann denke ich, es ist wichtig. Es ist jedem aufgegangen irgendwo dann. Wie wichtig das ist, ich erziehe ganz stark durch das, wer ich bin und was ich bin. Und ich möchte dazu fügen, wer ich bin vor meinem himmlischen Vater. Und je mehr ich das erkenne und je tiefer ich dort eindringe, desto erziehungsfähiger werde ich auch in Bezug zu meinen Kindern. Wir haben das in diesem Bericht ganz toll gehört, das finde ich super. Und das Tolle ist, Gott macht es genauso. Gott möchte uns in erster Linie erziehen durch seine Art, durch das, was er ist. Nicht nur durch das, was er sagt. Natürlich, bei ihm ist Wort und das, was er ist, eins. Ja? Das Wort wurde Fleisch, kennen wir, Johannes 1. Das ist das eine Sache vielmehr. Bei uns ist das ja oft so weit auseinander, gell? Was wir sind und was wir reden. Ich hab dich lieb. Ja? Ganz überzeugend. Ja. Kennt ihr alle anscheinend, weil er lächelt. Und doch, dass das mehr und mehr zusammenrückt, passiert eben, wenn ich mich bei diesem Gott anhalte und sehe, er macht es genauso. Bei ihm ist Wort und Tat eins. Wir dividieren das auseinander. Schön ist, dass uns Gott da auch entgegenkommt. Ich denke zum Beispiel die Stillung des Sturms. Ja, das ist so etwas Idiotisches eigentlich. Gell? Wie dumm waren die Jünger. Jesus liegt eh im Boot. Warum machen die sich Sorgen? Also ich hätte mir keine gemacht. Nicht? Und eigentlich sagt ihnen das Jesus. Also wie klein, habt ihr so wenig Vertrauen? Ich werde hier mit euch Gluck-Gluck spielen oder wie denn? Aber es war halt die Umstände so groß. Kennen wir das? Dass die Umstände so groß sind? Also ich kenne das. Und dann schreien wir, gell? Manchmal eben auch mit unseren Kindern. Und dann werden die Umstände so groß. Und Jesus sagt, okay, dann mache ich es halt, wie ihr es wollt. Und dann redet er. Dann sagt er auch, sei still, Sturm, gib mir Ruhe endlich, ja? Aber dass er der Herr über Sturm und Wellen war, das war ja vorher schon. Das war ja nicht erst dann, als er geredet hat. Nur den Jüngern war es zu wenig klar. Sie haben halt leichter vertrauen können, als sie das Ganze gesehen haben. Ach, tun wir uns halt leichter, gell? Und Gott kommt uns entgegen, gell? Und wird Fleisch und wird sichtbar in Jesus Christus und wird Mensch. Gott macht es genauso. Mit seiner Art und wer er ist, will er zuerst einmal uns erziehen. Jesus Christus, den Kindern vor die Augen malen. Der ist doch wirklich und nicht eine theologische Fiktion. Wir sind so verschult. Wir wissen alles über Jesus und wir wissen die richtige Lehre und wir wissen bis in die Details und Hintergründe. Und wir kennen ihn nicht. Also ich leide darunter oft in meinem eigenen Leben. Viel Ausbildung, viel gehört, viel Schulung. Oh! Und wie viel ist so Realität, so ganz greifbare Realität? Ich denke noch an eine Begebenheit, habe ich mit meinen Kindern gebetet am Abend und auch Gott gesagt, ich danke dir einfach, dass du wirklich da bist in diesem Zimmer jetzt und so. Und dann sagt mir Kleine so, echt? Ja. Und dann fing das so an zu klingeln mit dieser Wirklichkeit, gell? Und ich sage, ja, echt. Guckt sie so rum, gell? Aha. Ja, was vermitteln wir den Kindern? Ist es uns echt? Wirklichkeit. Und dann merkt man, wir müssen daran kämpfen. Wir müssen uns da erziehen lassen von Gott. Und wenn je realer das wird, desto eher können das beim Kind auch ankommen. Und was wir sind, das vermitteln wir in erster Linie und nicht das, was wir sagen. Und auch nicht unsere Wünsche vermitteln wir zuerst. Ja? Wir haben ganz viele Wünsche in Bezug auf uns und in Bezug auf die Erziehung und die Kinder. Aber nicht der Wunsch macht uns schon dazu. Weil manche Eltern bleiben im Wunsch hängen. Ja? Und das ist dann die Frustration so massiv. Ja, der Wunsch ist hier absolut. Ja? Aber ist das wirklich Superman? Der hat sogar trainiert, ja? Nur mit dem Fliegen ging es nicht so ganz. Weil weißt du, was das Größte für den wäre? Und die größte Veränderung auch in Richtung hin, Superman zu denken. Wenn Superman beim Fenster reinkäme und die Hand schüttelt. Wow! Ja? Nicht der Wunsch verändert uns, sondern die Begegnung. Und unser Superman ist gekommen und hat uns nicht nur die Hand geschüttelt, sondern nimmt uns in den Arm. Er wurde Fleisch und Blut. Er war wie wir, wie einer von uns. Er hat den Menschen den Arm um die Schulter gelegt. Wir sehen ihn heute nicht mehr, das ist schon richtig und das ist unser ganz großes Problem. Aber bitte suchen wir trotzdem die Begegnung, suchen wir, wo er drinnen ist. Und Gott sagt, er lässt sich dort zeigen. Das sind ganz intime Momente, über die ich oft gar nicht so richtig reden kann auch. Die sind sehr intim. Aber wenn das passiert, dann weiß ich plötzlich, dass Gott lebt. Ich weiß es. Und ich weiß, ich hatte eine Begegnung mit ihm. Ich kann oft nicht so drüber reden, weil da zerrede ich auch etwas. Aber wenn ich Gott suche, wird er begegnen. Und die Begegnungen werden sehr prägend für mich sein. Der ist begeistert von Superman. Hat vieles gehört, manches gesehen. Wie wäre er erst begeistert, wenn er ihm die Hand geschüttelt hätte? Ist das unser Anliegen, dass wir Gott wirklich die Hand schütteln? Dass wir ihn sehen? Womit du eins geworden bist, zu dem hin veränderst du dich. Ihr merkt schon, ich habe wenig Methodik wieder heute. Ihr habt viele Methodikbücher dort liegen. Könnt ihr alles nachlesen. Aber ich möchte euch einen Lust darauf machen. Ja, Lust drauf machen. Muss ein besseres Wort gehen als dieses. Im Österreichischen sagt man Angluster, gell? Das steht hier, ja? Drauf zu machen. Ich will diesem Herrn begegnen. Ich möchte diese Nähe immer wieder suchen. Und das ist was Schönes. Und im hohen priesterlichen Gebet haben wir das so komprimiert. Das ist unwahrscheinlich. Wo Jesus um diese Einheit zwischen sich und dem Vater, zwischen sich und seinen Jüngern und zwischen den Jüngern untereinander betet. Er betet für diese intimen Begegnungen miteinander. Und er sagt, Vater, so wie wir eins sind, so wie wir unwahrscheinlich voneinander geprägt, miteinander, ineinander, wow, sind. So möchte ich diesen meinen Kindern das weitergeben und dass sie dann auch das miteinander erleben, untereinander, in ihren Familien und mit mir. Und die Begründung, warum er das so stark will, ist eine evangelistische. Kriegen wir das mit? Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wir denken immer, die Welt glaubt nur, wenn wir predigen und evangelisieren. Oder? Sehr stark. Wir müssen mal wieder ein evangelistisches Programm aufziehen und unsere Kinder auch dorthin schicken, damit sie sich bekehren. Ja? Also wenn man das Gebet, nur diese drei Verse durchgeht, dann ist Evangelisation anscheinend noch etwas anderes. Dann ist Evangelisation ein Leben, ein Lebensstil. Nein, ein Beziehungsstil. Ein ständiges Treffen mit Gott und meinem Nächsten. Da drinnen liegt Evangelisation. Und wir beachten das oft viel zu wenig. Viel zu wenig. Wie begegne ich? Wir haben heute diese drei Punkte gehabt, mit denen in die Augen sehen, Körperkontakt, all diese Dinge. Das ist ganz was Praktisches dann auch. Sieht mein Kind meine Liebe zu ihm in meinen Augen? Sieht es das? Sieht mein Nachbar, wenn er die Hecke zu tief schneidet, die Liebe zu ihm in meinen Augen? Das ist nicht so einfach. Und wir sind nicht Gott, das weiß ich schon. Aber je öfter ich die Liebe meines Vaters in seinen Augen sehe, wo er sagt, mit seinen Augen will er mich leiden, je öfter ich das sehe, desto mehr wird das widerspiegeln bei mir. Bodelschwinger hat einmal diesen tollen Satz gesagt: Es ist unmöglich, in die Sonne zu schauen, ohne dass dein Angesicht hell wird. Das Tolle ist dabei, ich merke oft gar nicht, dass mein Angesicht hell wird dabei. Das merken die anderen. Aber bitte schau in die Sonne. Es ist unmöglich, in die Sonne zu schauen, ohne dass dein Angesicht hell wird. Im 2. Mose 33, das ist für mich eine der faszinierendsten Gespräche zwischen einem Menschen und Gott. Und ist das der größte Prophet des Alten Testamentes. Ist der Mann, der am meisten zur Bibel beitragen durfte. Ist der Mann, der Freund Gottes genannt oder Knecht Gottes auch genannt wird. Ich glaube, Gott ziemlich neben Adam und Eva wahrscheinlich Gott am nächsten gekommen ist. Dem ist ein tiefes Anliegen, war Gott zu begegnen. Mensch, und der Mann hat ein ganzes Volk zu erziehen. Von Ägypten nach Kanaan zu erziehen. Gibt diesen Spruch, es hat nur eine Nacht gedauert, um das Volk aus Ägypten rauszukriegen. Aber es hat 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus dem Volk rauszukriegen. Und das war die Erziehung hin zu Gott, immer wieder hin zu Gott. Und diese Esel sind ja sogar nach Ägypten wieder zurückgegangen später, ja? Ein Teil davon. Schauen wir in unser eigenes Leben, ist das nicht ähnlich manchmal? Und dann haben wir ein herzliches Erbarmen mit unseren Kindern. Die müssen in einer ägyptischen Welt leben, in einer babylonischen Welt. Und selbst in Babylon möchte Gott seine Kinder haben. Und deswegen schickt er sie hin. Er hat sein eigenes Volk dorthin geschickt. Und das Volk hat nur gedacht, Strafe, 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 Strafe. Und dann sagt Gott, nein, nein, nicht raus aus der Stadt, rein in die Stadt, suche der Stadt Bestes. Das sagt er zu seinem Volk in Babylon. Das ist doch idiotisch, oder? Also für mich ist Berlin so eine Stadt. Boah, mit dem Bürgermeister, gell? Suche der Stadt Bestes. Unser Auftrag. Und dann fangen sie die Stadt Bestes an zu suchen. Und dann kommen, schenkt Gott Beamte bis in die höchste Ebene hinein, die dem König seinen Traum deuten können, mit diesem Riesenbaum, der abgeschnitten wird, die Wurzel drinnen bleibt. Der König wird verrückt. Und der Beamte muss ihm sagen, du wirst verrückt werden. Kein Wunder, dass er gezittert hat. Normalerweise hätte der König gesagt, rübe ab. Ja, nicht ich. Aber Gott gibt Gnade diesem Beamten, dem Daniel. Und der König wird verrückt. Und dann heißt es am Ende von diesen Jahren, achtete ich wieder auf den Herrn und mein Geist oder mein Verstand kam wieder. Und dein ganzes Königreich hört das Evangelium. Es gibt einen Gott, der persönlich ist. Und das passiert wo? Im frommen Jerusalem? In Babel! Und dann lesen wir in Offenbarung über Babel, wie das untergeht. Gell? Habt nichts zu tun mit Babel. Ich glaube, dort sind wir noch nicht. Ich glaube, wir sind immer noch ein Stück in der Zeit, wo es heißt, suche der Stadt Bestes. Man sucht nicht das ganze Babel aus, dass es ja nicht zu meinen Kindern kommt. Das ist ja viel schlimmer, Babel ist in euren Kindern drin. Und plötzlich entdeckt man es in sich selbst. Gell? Und dann sagt Gott, okay, rein mit dem Evangelium dort. Rein mit dem Evangelium. Und ich krieg's nur rein in der Begegnung mit Gott. Und dieser Mose sagt dann, Herr, ich will dich kennen, ich will wirklich die Begegnung mit dir, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich werde es jetzt fast als Versprechen gesagt, aber von der Bibel her sehe ich das als Zusage, wenn unser ganzes Herz sich darauf richtet, Gott zu kennen, dann werden wir die optimalen Pädagogen. Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich nicht. Den Rest darf ich Gott überlassen. Wenn ich Gott wirklich kennen will, wenn ich ihm begegnen will, dann wird er mich prägen und ich werde, nein, Gott wird durch mich Kinder prägen. Aber er nimmt ihnen nicht ihr Viertel der Eigenverantwortung. Das hatten Adam und Eva selbst im Garten. Das Viertel der Eigenverantwortung, was sie mit dem machen, was Gott ihnen alles gegeben hat, hatten sie dort. Weil die Beziehung zu Gott war von Anfang an als Liebesbeziehung, als eine freiwillige Beziehung, als eine Liebesbeziehung gedacht und von dem ist er nie abgerückt. Nee. Und deswegen kann ich nur von meiner Seite Beziehung pflegen, anbeten, Liebe und so weiter in Bezug auf Gott, in Bezug auf das Kind und damit lege ich den besten Grundstein, das Evangelium hineinzutragen. Jawohl, Information wissen. Jawohl, das Kind trainieren. Jawohl, Rituale entwickeln, ist alles wichtig und gut. Aber der Grundstock, so wie wir es bei dem Haus gesehen haben, ist Beziehung zu Gott. Und aus der Beziehung zu Gott schenkt Gott, dass er dann sagt, und von euch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann wechselt er das plötzlich. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann später sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Weil die Beziehung ist so eng, sagt er, dass ich in euch Wohnung nehme und die Menschen mir das merken. Denn ich und der Vater sind so eins und ich möchte, dass ihr mit dem Vater so eins werdet. Und dann auch eure Beziehung untereinander immer einheitlicher und eins, mehr eins werdet. Und dadurch werdet ihr evangelisieren und die Welt wird erkennen, dass Jesus Christus von Gott gesandt ist. Witzige Zusammenhänge, gell? Glaubst du ihn? Dann werden unsere Evangelisationsmethoden, auch in Bezug auf unsere Kinder, vielleicht sich ein bisschen ändern manchmal. Und ich möchte so als Abschluss noch einmal das in den Raum stellen, als Gebet, als Bitte. Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, damit ich dich erkenne und dann auch weiß, wer ich bin. Aber das ist auch was Schönes. Ich bin Kind dieses lebendigen Gottes. Gott hat mich auf die Stufe seines Sohnes gesetzt, Sohnschaft und Tochterschaft. Ich brauche nie wieder Minderwertigkeitskomplexe haben. Aber weil es ein Geschenk ist, brauche ich auch mir nie was drauf einzubilden. Nie. Wenn das passiert, diese Begegnung, dann werden meine Kinder mich ansehen und mich erleben und sie werden wissen, Herr, dass es dich gibt und dass du sie willst. Im hohenpriesterlichen Gebet haben wir diese Zusage. Das ist eine Wahnsinnszusage. Wahnsinn. Unsere Älteste, die kam mit 14 Jahren zu uns, bekam das Evangelium ein Stück mit, hat eine Entscheidung auch getroffen, mit 16 so etwa. Und dann mit 20, als er aus der Schule rauskam, und dann kamen die ersten Freundschaften und es lief alles schief und schräg. Und die nächste Freundschaft, mit der sie zusammenlebte, über Jahre, haben gedacht, ach. Und heute ist sie jetzt 34 oder so, lebt in Wien und geht in die Gemeinde. Das ist ein Geschenk. Unser Sohn, jetzt ist er 26, kam mit 4,5 Jahren etwa zu uns, drei Viertel, konnte nicht reden. Also, Kinder untereinander verstanden sich noch, wir nicht. War bei Freizeiten auch mit, hat das irgendwie mitbekommen alles und dann mit 18, mit Geburtstag 18, bam! Schlug die Bombe ein, Auto gekauft und nur noch Flieger. Unterwegs, Nächte unterwegs, 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 unterwegs. Über Jahre. Und vor gut 2 Jahren, eines Sonntages war er wieder in der Gemeinde. Und ein paar Monate drauf lässt er sich taufen. Das haben wir natürlich in der Zwischenzeit nicht gewusst, was dort wird. Und man stirbt damit. Kommt er heute nach Hause? Kommt er nicht nach Hause? Wie kommt er nach Hause? Ich möchte das nur als Ermutigung sagen. Und das Interessante ist, dass wenn du diese Kinder dann fragst, dann sagen sie, doch, wir haben schon gewusst, dass es Gott gibt irgendwo. Das haben wir gewusst. Schön, wenn das Gott schenkt. Aber Gott lässt auch dieses Viertel stehen. Du hast jetzt eine Verantwortung. Was tust du mit dem, was du in der Familie erlebt hast, was du mitbekommen hast? Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, damit ich dich erkenne. Und dann weiß auch, wer du bist und wer ich bin. Damit, wenn meine Kinder mich sehen und mich erleben, sie wissen, dass es dich gibt und dass du sie willst. Amen. Habe ich etwas vergessen? Kennt jemand dieses Büchlein? Die Melodie des Königs? Ja? Da ist ein Teil, tolle Geschichte drin. Wer kennt das? 1, 2, 3, das ist zu wenig. Passt, ich werde morgen die Kurzgeschichte daraus nehmen, weil das ist eine Ergänzung zu dem, der Melodie des Königs.
Gut, wie war das? Er zieht uns, weil er Beziehung will. Er zieht uns, damit wir, weil er uns begegnen will, weil er mit uns